Also das ist das, was wo es hingeht. Es geht um eine Art also Erschaffung einer Weltsimulation, eines KI-Gottes, der uns all das gibt, was uns Religion nicht mehr gibt. Die Kernthese ist eigentlich, dass nichts anderes passiert, als vor Jahrhunderten und Jahrtausenden passiert ist. Mhm. Da gab es eine Elite, die hat einen Gott erschaffen, ja, um andere Menschen zu kontrollieren.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Tahir Chaudhry. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind deutscher Journalist, Filmemacher und Bestsellerautor mit indischen Wurzeln, hatten wir gerade im Vorgespräch. Sie absolvierten eine Ausbildung zum Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Im Jahr 2024 haben Sie ein umfassendes Werk über Jeffrey Epstein veröffentlicht. Aktuell ist Ihr neues Buch mit dem Titel, ich zitiere mal, Peter Thiel, Palantir, der KI-Gott und das Ende des Menschen erschienen, das Sie gemeinsam mit Tariq Hübsch verfasst haben. Ich habe es mit Begeisterung gelesen, innerhalb von ein paar Tagen durchgelesen. Ich hätte es jetzt eigentlich auch hier liegen, aber eine offene Flasche in meinem Rucksack hat es ein wenig zu Wellen gebracht. Es war sozusagen Kontakt mit Wasser. Ich würde gerne über das Buch sprechen und über die Relevanz davon, gerade auch was KI angeht. Ist auch gerade ein Thema, was aktuell besprochen wird. Will aber noch mal ganz kurz den Sprung zurück machen auf das Buch davor, ja. Jeffrey Epstein. Weil es, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube einen Monat oder zwei Monate her, gab es mal wie so eine Öffentlichkeitseruption, Wahrnehmungseruption, Epstein-Files, es gab neue Epstein-Files. Können Sie sagen, was wurde da veröffentlicht und hat es irgendwie Ihre Analyse von dieser Person Jeffrey Epstein verändert und wenn ja, inwiefern?
Also das, was veröffentlicht wurde, hat meinen Wissensstand nicht großartig verändert. Das hatte damit zu tun, dass ich der Überzeugung bin, so habe ich auch das Buch geschrieben, ich habe es auch im Buch reingeschrieben, dass das große Problem an dem Epstein-Komplex ist, dass es komplex ist und dass der normale Konsument, der Zeitungsleser oder Medienkonsument nicht in der Lage ist, all diese Informationen, die bereits verstreut über viele, viele Jahre veröffentlicht wurden, zusammenzuführen und ein gesamtes Bild davon zu zeichnen. Das heißt, an dem Bild von Jeffrey Epstein hat sich nichts geändert. Aber ich konnte natürlich durch die ganzen E-Mails, 3 Millionen Files wurden veröffentlicht, Dokumente wurden veröffentlicht, davon mehrere 10.000 E-Mails. Die haben natürlich dazu beigetragen, dass ich vieles, was ich teilweise auch als Spekulation in den Raum gestellt hatte, wo ich vielleicht Indizien hatte, aber nicht die Beweise, dass ich das dann beweisen kann inzwischen. Das hat sich verändert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, da gab es jetzt nichts, was mein Bild komplett verändert hat.
Mhm. Und für die Leute, die Ihr Buch nicht gelesen haben, wie würden Sie denn die Person und ihre Einflusssphäre beschreiben in der Essenz?
Ja, es gibt immer diesen Fokus auf das Missbrauchsnetzwerk von Epstein, was sicherlich eine große, wichtige Rolle spielt. Aber der Missbrauch war nur ein Werkzeug und er war Teil eines Erpressungsnetzwerkes. Und das ist so im Kern, was ich immer wieder versuche zu betonen, dass man den Blick darauf richtet, warum gab es einen Jeffrey Epstein, zu welchem Zweck und wem diente ein Jeffrey Epstein? Und da ist meine Kurzantwort, dass er eine Art Informationsbroker war, der Informationen gesammelt hat, also potenziell schädigende Informationen sozusagen hervorgebracht hat und sie verkauft hat an vielleicht den Meistbietenden, aber vor allem mit einer besonderen Voreingenommenheit für die pro-israelische Haltung. Mhm. Und auch für, also mit massiven Verbindungen zu amerikanischen oder israelischen Geheimdiensten.
Mhm. Ja. Und hat sich vielleicht in den neuen Dokumenten, aber auch schon in den alten, ein direkter Bezug auch zu Deutschland ergeben, zu deutscher Politik, zu deutschen Chefetagen, zu irgendwie deutschen Bezügen?
Ja, es kommen immer wieder deutsche Unternehmer vor, Adelsfamilien. Aber ein sehr starker Bezug, der da war, war eine Mitarbeiterin des Auswärtigen Amtes. Vielleicht können Sie sich erinnern, wo jetzt aber auch keine große Aufarbeitung stattfand oder eine Recherche oder Nachfragen. Das war die Frau von Epstein sozusagen in den deutschen Geheimdiensten oder mit einem langen Arm sozusagen. Mhm. Aber es gab daraufhin keine große Berichterstattung oder investigative Recherchen aus Deutschland. Ich habe da nichts gesehen.
Mhm. Ja.
Also man hat das in der öffentlichen Wahrnehmung verschieben können auf Amerika. Und das ist ein großes, eine Art Symptom dieses kaputten amerikanischen politischen Systems. Aber das hat mit uns nichts zu tun. Aber doch ist dann interessant, dass die meisten Konsequenzen in Europa erfolgt sind, dass viele Rücktritte aus politischen Positionen, aber auch aus Vorstandsetagen in Europa stattgefunden haben und ganz, ganz wenig in Amerika.
Mhm. Ja. Und es gab auch in Amerika so eine Debatte, die ich so ein bisschen verfolgt habe. Erstens, es ist bloß ein kleiner Teil veröffentlicht worden von dem, was es eigentlich gibt. Und der Verdacht im Raum steht sozusagen, die amtierende Regierung nimmt Einfluss, was eigentlich veröffentlicht wird. Haben Sie das mitverfolgt?
Vielleicht müssen Sie das konkretisieren. Oder was meinen Sie genau? Also, dass die jetzige Regierung Hygiene betreibt, filtert?
Ja.
Oder
und Dinge zurückhält, die eigentlich veröffentlichbar wäre. Weil ich glaube, es gab ein langes Bestreben, was veröffentlicht wird, wie viel veröffentlicht wird. Vorher meinte, glaube ich, Trump, wir veröffentlichen es. Dann, ach, ist doch gar nicht mehr so relevant. Was soll das überhaupt? Das habe ich so mitbekommen am Rand.
Ja, also man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass die Regierung davor, also Joe Biden, gar kein Interesse gezeigt hat, irgendwelche Veröffentlichungen voranzutreiben.
Mhm.
Als dann Trump kam, hatte er den Druck aus dem MAGA-Lager, endlich für Ordnung zu sorgen und für Transparenz. Er hat immer wieder versucht hinzuhalten und auch irgendwann auf das nationale Sicherheitsinteresse verwiesen und gesagt, das wäre ja gefährlich und das könnte Leuten schaden, wenn diese Informationen veröffentlicht werden. Irgendwann musste er einknicken, weil so eine Art Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern entstanden ist, wo man betont hat, ja, wenn wir tatsächlich, also jetzt aus der MAGA-Sicht, wenn wir tatsächlich dafür sorgen wollen, dass unsere Kinder geschützt sind und Frauen und so weiter und so fort, ja, damit wir Amerika wieder großartig machen können, dann muss da was passieren.
Mhm.
Und es gab ganz wenige Politiker, die sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen haben, dass sie diese Transparenz vorangetrieben. Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, das waren so die Politiker, Ro Khanna, genau, die wirklich hartnäckig waren und wirklich für jede Schwärzung auch gekämpft haben, dass die beseitigt wird. Und da ist dann klar geworden, dass sehr viel auch automatisiert oder durch KI gemacht wurde. Das waren so viele Files.
Mhm.
Man hatte großen Druck und das musste schnell, schnell passieren. Und dann hat man solche Fehler gemacht wie, also da sieht man dann auch den Bias bei der Schwärzung. Und zwar gibt es die Abkürzung, wenn man von Donald Trump spricht, gibt es auch diesen Spitznamen Dawn T.
Mhm.
Ja? Und da hat man das eben in der KI wahrscheinlich ihr vorgegeben, dass sie das rausfiltern soll. Und dann sind so Begriffe wie don't sind auch rausgefallen.
Mhm.
Und sowas ist zum Beispiel häufiger passiert. Inzwischen wurden einige Schwärzungen wieder beseitigt. Aber wenn ich mir die E-Mails anschaue, dann gibt es noch viel zu viel, wo man sich überhaupt nicht erklären kann, warum es geschwärzt ist. Ja,
mhm.
Also wenn es um eigentlich Beweisvideos und Beweismaterial geht und dann der Absender fehlt, ja, woher kommt eigentlich, wer hat da ein Interesse daran, bestimmte Frauen oder junge Frauen oder Mädchen oder auch Säuglinge kommen ja auch vor in dem Kontext, Bilder oder Informationen darüber zu haben, Pässe. Da gibt's so viel, wo ich denke, da wurde gezielt, wurden bestimmte Leute geschützt, andere wurden der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen.
Mhm. Aber insgesamt, ich will auch noch zu Peter Thiel kommen, aber insgesamt von dem, was ich nur von außen mitbekommen habe, gerade was so diesen Missbrauchssache angeht, Da bahnt sich ein wirklich schlimmes Bild an. Also wirklich Sachen, die mir auch fast unvorstellbar waren. Vielleicht sind die auch jetzt nur wegen der Frage, warum da nicht so viel Aufarbeitung stattfindet, vielleicht ist das auch, was sich dahinter zeigt, so erschütternd, dass es nicht für viele gar nicht antastbar ist. Ist das vielleicht eine Barriere?
Ich glaube, die größte Gefahr bei diesem Thema ist, dass die Menschen den Glauben an das System verlieren. Mhm. Weil auf beiden Seiten gibt es tiefe Verstrickungen. Und sobald der Name Epstein kommt, alle großen Alpha-Politiker, ob das Demokraten sind oder Republikaner, fangen an zu schwitzen und zu stottern, haben in der Vergangenheit auch von Epstein Spendengelder angenommen, Chuck Schumer oder Nancy Pelosi oder so. Auf beiden Seiten gab es diese Politiker. Und die Sorge bestand, wenn das Thema viel zu groß wird und wir dann auch nichts rausgeben, dass am Ende die Menschen sich abwenden. Mhm. Ja, und das ist passiert ja gerade auch. Also das Magerlager ist am Zerbrechen. Das ist nach Charlie Kirk passiert, nach diesem Attentat auf den Aktivisten, dass ein Teil merkt, dass derjenige, der den Sumpf austrocknen wollte von Washington, der da aufräumen wollte, Korruption, Missbrauch, von pädophilen Sekten wurde gesprochen und so weiter. Trump hat das ja auch gezielt benutzt, um an die Macht zu kommen. Dass aber da jetzt nichts passiert, beziehungsweise er einknickt vor diesen Falken oder vor den Neokonservativen Amerika, dass das eine große Täuschung war. Mhm. Ja. Und wo ist jetzt Epstein verschwunden? Ja. Mhm. Also es gab diese große Welle und diesen Hype, aber inzwischen gibt es keine großen Forderungen mehr, da jetzt Transparenz zu schaffen. Mhm. Ja, die weiteren 3 Millionen Files, die dann noch irgendwo unter versiegelt sind, dass die veröffentlicht werden.
Ja. Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu Peter Thiel und dem neuen Buch. Obwohl ich, als ich beide Cover gesehen habe, das wollte ich Sie auch mal fragen, dachte ich mir so, okay, jetzt wieder eine einflussreiche Person. Also ich selber kann mir vorstellen, es ist sozusagen ein Prozess, sich zu entscheiden, wem widme ich jetzt mich in so einer tiefen Recherche. In dem Buch erfährt man ja auch, dass Sie da hinreisen, Sie sind unterwegs, Sie investieren sehr viel, Sie sitzen nicht am Schreibtisch und basteln sich ein Weltbild zusammen, sondern Sie sind da. Und es ist ja auch eine Entscheidung zu sagen, ich widme jetzt meine Lebenszeit dieser Person, beziehungsweise für das, wofür sie steht auch. Gibt es erstens eine Verbindung zwischen den beiden Charakteren und wie kam es dann dazu zu sagen, okay, Peter Thiel, das schaue ich mir jetzt an?
Ja, es gibt eine direkte Verbindung zwischen den beiden. Im Epstein-Komplex taucht Peter Thiel immer wieder auf. Und spätestens als die Veröffentlichung kam der 3 Millionen Dokumente, hat man E-Mail, also regen Austausch zwischen Peter Thiel und Epstein gesehen, über verschiedenste Themen. Auch eine Art Beteiligung an dieser Image-Kampagne, die irgendwann Epstein eingegangen ist, um sich als Philanthropen zu zeigen, als jemand, der es von ganz unten nach oben geschafft hat und eigentlich nur das Richtige tun wollte, eine vielleicht besondere Vorliebe hat in einem Bereich, eine Perversion. Aber also da gab es die Bestrebung von Epstein in den letzten Jahren seines Lebens, sich von diesem schlechten Image zu befreien, und Peter Thiel wollte ihm dabei helfen. Mhm. Das andere ist, also klar, da gab es diese Verbindung auch über den israelischen ehemaligen Premierminister Ehud Barak, ja, gemeinsame Investitionen, auch die Vorstellung von Palantir. Da gab es dann einen Mitschnitt, Audio-Mitschnitt, wo Ehud Barak über Palantir und Peter Thiel spricht. Da gab es Geschäftsbeziehungen, die sich entwickelt haben, aber dann auch gemeinsame Treffen mit Tech-Eliten auf der Insel, in der Villa in Manhattan, mit Elon Musk, mit Mark Zuckerberg, mit Reid Hoffman und so weiter. Also da war schon mal mein Fokus drauf. Mhm. Und dann gab es verschiedene Auftritte von Peter Thiel, die so skurril waren, dass irgendwie meine Aufmerksamkeit da hängen geblieben ist. Und zwar gab es diesen Auftritt, wo er in der Cambridge University gefragt wird von einer Studentin, Sie haben das Buch gelesen. Mhm. Da ging es dann um den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krieg in Gaza, Lavender und auch Palantir. Und da geriet er ins Stottern. Und das geht dann 20 Sekunden. Und dann drückt er was raus. Und das ist dann so, ja, ich stehe auf der Seite Israels und egal, wie sie sich entscheiden, ich kann das von hier nicht sozusagen beurteilen. Ich stehe auf deren Seite. Ja. Und dann gab es diesen Auftritt bei der New York Times ein Jahr später, wo er gefragt wurde, ob er, also zugespitzt, ja, ob er daran interessiert ist, dass die Menschheit überlebt. Und auch da großes Zögern, da sagt er dann am Ende ja, aber.
Und der Interviewer sagt noch, das ist aber eine lange Pause.
Genau,
ne?
Genau, ja. Richtig. Und dann sagt er aber, ja, ich möchte aber das Grundproblem sozusagen der Menschheit lösen und das ist, dass wir uns selbst überwinden müssen. Transhumanismus, diesen Begriff bringt er ein. Und wir haben einfach bei der Entscheidungsfindung, mein Co-Autor und ich, haben irgendwann gesagt, welche Figur gibt es, über die man das erzählen kann, womit wir uns seit Jahren jetzt beschäftigen, die sozusagen daran mit herumdoktort, wie der Mensch der Zukunft aussehen soll. Und das ist eben Peter Thiel. Über ihn kann man sehr, sehr viel erzählen. Also er hat die sogenannte PayPal-Mafia aufgebaut und sie hat das heutige Internet, wie wir es kennen, in der Hand, ja, kontrolliert es. Und jetzt kommt es zu dem nächsten Schritt, nächsten Evolutionsschritt, so sagen sie das. Und das ist, dass der Mensch überführt werden muss in eine neue Existenz, erweitert durch Technologie. Und da sieht er sich selbst als eine Art Retter, als eine Art Warner auch vor dem Antichristen, ein satanisches System, was in der Endzeit Kontrolle ausüben soll und die Menschen von der Wahrheit entfernen soll und sie verführen soll und so weiter. Und er sieht sich als Teil des Guten und treibt eine gewisse Form der Technologie voran, alles getragen von künstlicher Intelligenz. Und deswegen kommt auch im Titel der Begriff KI-Gott vor, weil das ist das Nächste, woran sie arbeiten. Und das war uns wichtig, dass wir darauf auch hinweisen, es ist für viele noch viel zu weit weg, merken wir gerade, während wir das Buch promoten. Für viele ist das so, ja, ChatGPT macht ja so viele Fehler. Aber ChatGPT ist ein Modell, was uns da vorgestellt wurde, was auch nur dazu dient, um Informationen zu sammeln und dieses große Monster in Anführungszeichen, was da erschaffen wird, das liegt noch in der Zukunft. Aber es ist wichtig, jetzt davor zu warnen, weil wir jetzt gerade Entscheidungen fällen, auch politisch, was Palantir angeht, ob wir die Türen dafür öffnen oder nicht.
Mhm. Ja. Vielleicht steige ich da ein für den, der nicht so tief im Thema ist. Palantir, haben Sie jetzt schon zweimal genannt. Jetzt gerade aktuell, kann nur ein paar Tage her sein, wurde bekannt, vielleicht wissen Sie mehr als ich darüber, dass sozusagen sogar die Daten des englischen Gesundheitssystems oder Palantir Zugriff auf die Daten des englischen Gesundheitssystems, NHS, bekommen hat.
Richtig.
Aber vielleicht können Sie kurz beschreiben, was macht Palantir, wo wird es auch eingesetzt? Mein Kenntnisstand ist auch in Deutschland schon. Und was ist es?
In 4 Bundesländern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern, glaube ich, ja, genau. Und in weiteren Bundesländern wird es geprüft, auf Bundesebene wird es geprüft. Es gibt derzeit keine Konkurrenz dazu, es gibt keine europäische Alternative zu Palantir. Und womit es besticht ist, Polizisten sagen, es ist wie so eine Art Google für die Polizei, eine Suchmaske, wo man einen Namen eintragen kann und dann sozusagen das Leben eines Menschen umfassend dargestellt bekommt, mit allen Netzwerken und so weiter und so fort. Zugriff auf allen Daten, die man sich vorstellen kann, Bewegungsdaten, Finanzdaten, Identitätsdaten, Gesundheitsdaten und so weiter. Und Palantir ist gegründet worden nach den Terroranschlägen von 9/11, wo Peter Thiel sich mit dem Außenministerium in Amerika zusammengesetzt hat und den Plan geschmiedet hat, wie kann man Terror bekämpfen und auch Terror vorhersehbar machen, Kriminalität vorhersehbar machen. Und dazu braucht es nicht nur die NSA, die Daten sammelt und speichert für keine Ahnung wie viele Jahre oder Jahrzehnte, sondern wir müssen dieses Wissen verwertbar machen. Und Palantir, der Begriff kommt ja aus Herr der Ringe.
Mhm.
Und in Herr der Ringe gibt es die sogenannten sehenden Steine, eine Art Kristallkugel, ja, für diejenigen, die den Film nicht kennen oder die Bücher. Da geht es um einen Stein, in den man schauen kann, ja, und dadurch sieht man einen Ausschnitt der Wirklichkeit, der einen dazu verhilft, dann die richtigen Entscheidungen zu fällen, ja. Und Knackpunkt ist so ein bisschen, dass man das, was gesehen wird, kann manipuliert werden.
Mhm.
Dadurch, wenn es eine mächtigere Figur gibt, die Einfluss ausübt auf diese Steine, die dann durch einen anderen Ausschnitt oder durch Vorenthalten von Informationen dafür sorgen kann, dass manipuliert wird.
Mhm.
Und das ist eben die Gefahr bei Palantir, weil Palantir hat das Ziel, die sagen, wir sind nicht profitgetrieben, sondern missionsgetrieben. Und das Ziel ist es, ja, die amerikanische Dominanz weltweit aufrechtzuerhalten und sie zu fördern. Und das bedeutet aber auch, andere Nationen, auch die südliche Hemisphäre, wie auch immer, nicht nur auszubeuten, sondern auch zu unterjochen und zu bekämpfen, damit Amerika immer die Nummer eins bleibt. Und da müssen wir uns als Deutschland die Frage stellen, ob wir immer dem amerikanischen Interesse dienen wollen oder vielleicht auch mal unsere Interessen im Vordergrund haben sollten. Und das ist die große Gefahr, die von Palantir ausgeht.
Ja. Und wenn ich im Buch richtig gelesen habe, hat Peter Thiel auch starke direkte Verbindung ins Weiße Haus, wo wir gerade bei amerikanischer Vorherrschaft sind oder Dominanz.
Mhm.
Und Palantir, das hatten Sie jetzt aber auch schon erwähnt, glaube ich, ist direkt, indirekt verbunden mit Militär, mit militärisch-industriellen Komplex. Können Sie das beschreiben, welche Verbindungen da herrschen?
Also erst einmal muss man sich vorstellen, diese Firma hat heute einen Umsatz von 400 Milliarden. Viel mehr als die großen Rüstungskonzerne der Welt.
Mhm.
Ja, ob das Raytheon ist oder Lockheed Martin und so weiter. 4000 Mitarbeiter international eingebettet in den wichtigsten westlichen Geheimdiensten und Militärs. In Amerika eigentlich an jeder wichtigen zentralen Position im Regierungsapparat wird Palantir eingesetzt. Dort heißt es Gotham. Bei uns heißt es Hessen Data oder Bundeswehr oder wie auch immer. Ja.
Mhm.
Gibt es verschiedene sehr nette Namen für. Aber in Amerika ist das akzeptiert, weil eben einer der wichtigsten Investoren, die Palantir aufgebaut haben, war Intutel, der Investmentarm der CIA.
Mhm.
Und das war dann eben auch, das hat dafür gesorgt, dass sie Legitimation bekamen dafür, und auch das Vertrauen eingesetzt, überall eingesetzt zu werden. Die Frage war nochmal.
Die Verbindung ins Weiße Haus.
Verbindung ins Weiße Haus.
Ja.
Also, das ist natürlich sehr, sehr klug gemacht durch Peter Thiel. Peter Thiel hat, also wenn man sich seine Biografie anschaut, sehr früh ein loyales Netzwerk von Studenten aufgebaut, die dann irgendwann die wichtigsten Technologieplattformen erschaffen haben. Und das war in seiner Zeit als Philosophiestudent in Stanford. Und dort hat er die Stanford Review aufgebaut, mit Hilfe von neokonservativen Netzwerken. Irving Kristol, auf den gehe ich ein, der dafür sorgt, dass ja eine Art, also es ist Liberalismus, es ist Libertarismus, aber mit Fokus auf Neokonservativismus, heißt, man glaubt daran, dass die Welt durch Amerika angeführt werden muss, weil wir auserwählt sind durch das Schicksal oder durch Gott.
Mhm.
Ja? Leader of the free world. Und wir müssen die Welt beherrschen. Und das können wir nur dadurch, dass wir überwältigende militärische Stärke einsetzen.
Mhm.
Und was Peter Thiel sehr klug gemacht hat, ist einmal diese Netzwerke auszubauen, über Stanford, dann PayPal und dann sozusagen die Technologieplattform zu besitzen und damit Geld und Macht zu konzentrieren, aber auch so jemanden zu finanzieren wie J.D. Vance,
mhm,
den Vizepräsidenten, den er als Studenten kennengelernt hat, dessen Mentor er wurde und den er ja ins Amt verholfen hat Und dann, während der ersten Amtszeit von Trump, hat er seinen großen Tag gehabt, seinen Tag, wo er sich im Trump Tower zusammengesetzt hat mit den größten Tech-Bossen und die man eigentlich sonst nie an einen Tisch bekommen hat, weil sie mal Demokraten sind oder also das wechselt bei denen auch ständig. Aber dass er es geschafft hat, jemanden wie Mark Zuckerberg und dann Jeff Bezos und weitere an einen Tisch zu bekommen und sie dafür zu begeistern, dass dieses neue Wettrennen um die künstliche Intelligenz, dass das gewonnen werden muss durch Amerika und wir müssen alle zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Und er war derjenige, der als Architekt aufgetreten ist und für Trump den Draht sozusagen zu Silicon Valley geschaffen hat und umgekehrt haben sie dann den Draht ins Weiße Haus bekommen. Mhm. Ja. Also es wurde ihnen versprochen. Ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, war es irgendwie 2 Tage nach Amtseintritt, dass da diese 500 Milliarden Kampagne zum Thema KI gestartet ist, von der Sie jetzt gerade sprechen, wo alle Vereine sozusagen sich dieser Mission annehmen.
Genau, das war Project Stargate mit Larry Ellison, Sam Altman und Jensen Huang von Nvidia. Larry Ellison ist von Oracle und Sam Altman ist von OpenAI, ChatGPT. Und man hat dort massiv investiert. Das war eben das Versprechen, dass man dafür sorgen würde, dass diejenigen, die sich an Regierungsprojekte beteiligen, dass sie massive Gewinne einfahren werden. Und man hat in KI-Infrastruktur investiert, in Rechenzentren, weil darum geht es gerade. Ja. Es geht um Territorium, es geht um Kühlung, es geht um Chips, es geht um Rechenleistung. Und das hängt dann wieder zusammen mit Grönland und Venezuela, was wir dort erlebt haben. Mhm. Ja, es geht gerade um Energie, das ist die wichtigste Ressource, um in diesem KI-Wettrennen vorne dabei zu sein, gegen China oder vor China, schneller als China zu sein. Und da hat man sich zusammengetan und hat den Leuten natürlich versprochen, wir werden alle reich werden, nicht nur wir werden reich werden, unser Leben wird einfacher werden und wir werden alle Krankheiten heilen durch mRNA und so weiter. Mhm. Ist ja ihr Thema.
Ja, haben wir schon oft behandelt.
Genau.
Da eine Sache fiel mir da auf, da haben Sie was zitiert, das hatte ich nämlich selber auch gesehen. Und wenn ich es falsch sage, sagen Sie mir, ich glaube, es ist der Oracle-Inhaber, der irgendwann auf einem Podium sitzt und sagt, jetzt mal ungefähr, wenn wir alles sehen, dann verhalten sich die Menschen auch anders.
Genau.
Und ein Kapitel Ihres Buches, nicht nur Ihres Buches, also es ist mit einem Mitaut vorgeschrieben, heißt das allsehende Auge. Ich will da mal kurz noch so stehen bleiben. Das heißt also, wenn ich es richtig, es ist ja noch nicht mal schwer zu deuten, aber Idee ist wirklich eine massive, globale, weiß ich jetzt nicht, Überwachung jeglichen Verhaltens, auch der Zivilbevölkerung. Ist das, was schlussendlich rauskommen soll?
Larry Ellison ist der Inhaber von Oracle. Das ist seine Cloud-Plattform, die als CIA-Projekt gestartet wurde. Und Larry Ellison ist heute einer der mächtigsten Männer der Welt. Das hat damit zu tun, dass er, dass seine ganze Familie inzwischen Schlüsselpositionen innehat, zum Beispiel im Bereich Hollywood. Mhm. Also Hollywood wurde in den letzten Jahren aufgekauft durch seine Familie. Paramount und Warner Brothers und so weiter. Also das ist eigentlich der Besitz von Hollywood, kann man sagen. Und dann gibt es sehr viele Projekte im Bereich, also in verschiedenen Bereichen. Er investiert natürlich in alle wichtigen Technologiekonzerne in Amerika. Ist inzwischen, also hat seine Profite massiv erhöht in den letzten 2-3 Jahren. Enger Freund von Donald Trump, hat sogar TikTok gekauft, das US-Geschäft von TikTok übernommen, als Reaktion darauf, dass Israel Probleme hatte in der PR, weil die jungen Leute TikTok genutzt haben und gemerkt haben, das passt irgendwie nicht mit der Medienberichterstattung zusammen und waren dann pro Palästina, war für ihn ein Problem und dann hat man nach und nach Druck ausgeübt, TikTok gekauft, Algorithmus neu aufgesetzt und inzwischen jeder, der TikTok nutzt, sieht, dass da so gut wie keine Inhalte mehr kommen, die Israel kritisch sind oder kritisch gegenüber dem Krieg. Ja. Und Larry Ellison, wie kam ich jetzt drauf? Müssen wir nochmal zurückholen?
Ja, bei mir ging es ja darum, die Aussage, die er getätigt hat, genau. Wenn wir alles sehen, verhalten sich die Menschen auch so, oder ich weiß es nicht mehr genau.
Genau, die Bürger werden in ihrem besten Verhalten.
Genau, so war es, ja.
Wir werden in einer verantwortlicheren Welt leben.
Genau.
Weil wir alles sehen werden.
Ja.
Ja. Das ist ein alter Traum von ihm. 2001, also nach 9/11, das ist ganz zentral. Da haben viele dieser Technologiekonzerne und ihre Bosse haben entschieden, dem nationalen Interesse zu dienen, vor allem. Ja. Und ob das jetzt Elon Musk ist mit Starshield oder Starlink. Man sieht ja auch, dass sie Einfluss nehmen auf Geopolitik immer mehr. Und ein Ziel ist, oder der Glaube daran besteht, dass der Mensch besser ist, wenn er rund um die Uhr überwacht wird.
Mhm.
Ja. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Missbrauch, ja, und auch für das Ausschalten von Opposition und so weiter.
Mhm.
Eigentlich das, was wir immer gesagt haben, was wir bei uns nicht wollen, was in China passiert oder in Nordkorea passiert oder in den schlimmsten autokratischen Regierungen, wir entwickeln uns in diese Richtung gerade, ja.
Und es ist die Abschaffung von Privatsphäre im Prinzip, oder?
Richtig, richtig. Mhm. Ja.
Und das dann gekoppelt, Sie haben jetzt PayPal-Mafia gesagt, das hatten Sie ja auch im Buch so beschrieben. Ich meine, man muss jetzt nicht so weit gucken, aber wir haben irgendwie den digitalen Euro, den DSA, Digital Services Act, Palantir. Es wirkt auch so, als werden diese Bestrebungen, die müssen jetzt nicht koordiniert sein, aber wenn sie zusammengeknüpft werden, sind sie doch sehr allumfassend.
Ja, also es geht ja auch um etwas Allumfassendes. Ja. Palantir hat ja das Ziel, die Welt komplett zu modellieren, vorhersehbar zu machen und dann nicht jedem das sozusagen zur Verfügung zu stellen, sondern nur einem Teil der Welt. Und das ist, sagen wir, der kollektive Westen, der die Welt dominieren soll. Und was mit dem Rest ist, ja, das sind sowieso Barbaren.
Mhm.
Ja. Es gibt diese Idee von the West and the Rest.
Mhm.
Ja. Dass es eigentlich nur darum geht, die Art, wie wir leben, zu verteidigen und notfalls mit bestialischen oder brutalen Mitteln. Und auch im Manifest von Palantir, was vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, hieß es ja auch, dass der Westen überlebt hat oder so weit gekommen ist, wie er gekommen ist, nur dadurch, dass er organisierte Gewalt eingesetzt hat.
Mhm.
Ja. Und das war ein Zitat von Huntington, ja, Clash of Civilization. Also die Idee ist schon, jeder gegen jeden und es ist ein Wettlauf. Und wenn wir jetzt nicht Nummer eins sind, dann werden wir sozusagen von einer anderen Macht dominiert werden. Und deswegen müssen wir alles dran setzen, mit allen Mitteln.
Mhm. Ja. Und KI ist sozusagen eine Sphäre. Also wenn es Bodentruppen gibt oder die Navy, wäre jetzt KI fast ein ganz neues Feld, was beobachtet, also was nicht beobachtet, sondern was dominiert werden muss.
Ja, bisher ist es sozusagen die Erweiterung, bessere Entscheidungsfindung.
Mhm.
Die Informationsgrundlagen sollen sich verändern.
Mhm.
Das Militär soll strategische Entscheidungen fällen können, die besser sind. Also wir sehen ja allein dadurch, dass Elon Musk sagen kann, ich schalte jetzt Starlink ein oder ab, ist entscheidend im Krieg. Das haben wir gesehen in der Ukraine. Und das soll jetzt weitergehen auf anderen Kriegsfeldern, Schlachtfeldern. Mhm. Und der nächste Schritt ist natürlich künstliche Intelligenz, also KI-gestützte Waffensysteme, Drohnensysteme, die automatisiert Krieg führen. Und es wird uns natürlich verkauft, ja, wir minimieren dadurch das Leid der Soldaten. Aber was ist mit Moral und Verantwortung?
Mhm.
Darüber soll man jetzt nicht nachdenken, weil wenn wir zu viel nachdenken, dann sind wir wie Europa oder Deutschland, ja.
Mhm.
Weil die haben ja immer nur Bedenken.
Mhm.
Wir müssen jetzt mal was wagen, Risiken eingehen.
Deregulieren und schnell handeln.
Genau. Ja. Ja.
Da kommt mir auch gleich noch Neuralinker, da will ich noch was, da will ich Sie noch zu fragen. Sie sprechen jetzt, wenn Sie vom Wettkampf sprechen, haben es auch schon genannt, China. Wie sieht denn der Wettkampf so aus? Also ich bin zum Beispiel in die chinesischen Bestrebungen nicht involviert. Wer gewinnt denn den Wettkampf?
Also was die Chinesen machen ist, sie haben einen Überwachungsstaat.
Ja.
Sie sammeln sehr, sehr viele Daten. Sie nutzen auch, sind in der KI-Forschung waren sie viele Jahre auch viel weiter als Amerika. Aber was ihnen fehlt, sind einmal die Ressourcen und ihnen fehlen auch die Rechenleistung. Amerika hat die besten Chips. Nvidia ist da auf jeden Fall Vorreiter. China wird keine Chance haben in diesem Wettlauf.
Okay.
Aber ich glaube, dass es dennoch einen Unterschied gibt zwischen amerikanischer Dominanz und chinesischer oder russischer Dominanz. Mhm. Sie haben sicherlich ein Interesse daran, Energie zu haben, Ressourcen zu haben, aber sie könnten eigentlich für sich selbst sich aufrechterhalten. Mhm. Ja? Amerika ist da anders. Amerika braucht eben 750 Militärbasen. Es braucht diese Konflikte weltweit, um sich dort oben zu halten. Es ist eine andere Art von Dominanz, die da angestrebt wird. Wenn man auf die Vergangenheit schaut, sehe ich, dass das, was man bekämpft, was man heute bekämpfen will, selbst erschaffen ist. Mhm. Also wenn man an einen Terror denkt, ja, der Krieg gegen den Terror hat mehr Terroristen erzeugt, als es davor gab. Mhm. Man hat Trillionen investiert, man hat eigentlich eine große Umverteilung gemacht von Geldern, Milliarden, Trillionen, ja, aus privaten Haushalten oder Staatskassen hin zu Privatindustrie, so muss man das sagen, mhm. Rüstungsindustrie und so weiter, die ganze Sicherheitsindustrie, die sich aufgebaut hat. Also China bräuchte sehr, sehr viel Zeit und eine Neuausrichtung der Außenpolitik, um diese Dominanz oder in diesem Wettrennen zu gewinnen. Mhm. Und das sieht man bisher nicht. Sie rüsten sich selbst auf, keine Frage. Sie setzen auch KI ein für Überwachung, aber sind nicht leistungsfähig genug und haben nicht die Ausrichtung. Mhm.
Mhm. Jetzt haben Sie es auch schon gesagt, dass sozusagen KI und so nett verkauft wird, sage ich jetzt mal, ich frage den Chat-GPT oder ich frage irgendjemanden, es erleichtert mir was, es hilft mir was, ich habe einen Benefit davon, aber dass die Reise woanders hingeht. Und das ist ja auch der Untertitel KI-Gott. Und auch als ich da drin gelesen habe, also deswegen fiel mir auch Neuralink ein, da geht's ja auch hin. Also können Sie mal so ein paar Beispiele nennen, wo Sie sagen, das ist, wo es hingehen soll? Das ist die Idee, das ist, was kommen wird, nachdem wir nett bei ChatGPT unsere Daten eingegeben haben?
Ja, ich zeige das, in meinem Kapitel geht es um Facebook, wenn Sie sich erinnern, wie Facebook entstanden ist, dass es ein geheimes Programm gab namens LifeLog, was im Februar 2004 beendet wurde und am selben Tag wird Facebook gestartet, was dann einfach, wo Menschen freiwillig ihre Informationen, Daten, Bilder, Videos, GPS-Daten abgeben und dieses System füttern. Das heißt, eine Art Profil, was möglich macht, die Vergangenheit zu sehen, aber auch zu modellieren, was in der Zukunft passieren könnte. Mhm. Und wenn man sich die Informationsbroschüren anschaut, dieses Zukunftslabor namens DARPA, darauf gehe ich im Buch ein, DARPA ist das Zukunftslabor Amerikas, in dem sichergestellt oder mit dem sichergestellt wird, dass Amerika immer die Dominanz behält, dass die nächsten Durchbrüche in der Technologie aus Amerika kommen. DARPA finanziert das über verschiedene Wege. Und in der Informationsbroschüre geht es dann so weiter, dass wenn man erst einmal die Daten zusammengeführt hat, geht es darum, den Menschen in dieser Modellierung einer in dieser Weltsimulation, so habe ich es auch genannt.
Ja.
Also nicht nur den Menschen sozusagen vorhersehbar zu machen, berechenbar zu machen, sondern ihn zu überführen in eine neue Existenz. Und das ist, ihn an eine Welt anzuschließen, in der er virtuell lebt. Das war eben dieses Projekt von Facebook, was ich Meta nannte, Metaverse, dass man sozusagen als Avatar in einer künstlichen Welt weiterlebt. Und das erinnert schon sehr, ich weiß nicht, ob Sie den Film Matrix kennen,
ja,
dass wir irgendwann in einer Art Simulation nur noch leben und unsere echte, wahre Existenz wird einfach nur als Batterie gebraucht, ja, weil Energie das Einzige ist, was langfristig dieses System aufrechterhalten wird. Das ist natürlich sehr dystopisch, was ich hier von mir gebe, ja. Aber das sind die ersten Schritte dorthin. Ja. Ich glaube, diese Eliten glauben daran, dass ein Teil der Weltbevölkerung überleben sollte. Da gibt es verschiedene Theorien drüber. Aber wenn man sozusagen herunterbricht, wovon Leute wie Peter Thiel oder Alex Karp immer wieder sprechen, ist, dass es nur darum geht, für vielleicht 1 Milliarde Menschen, ja, und wenn man Europa und Amerika zusammennimmt, dass man deren Existenz und Zukunft sichert und die anderen einfach nur als Kornkammer oder als Experimentierlabor oder was auch immer, was heute ja passiert. Also ich bin sehr oft in Afrika, ich sehe das. Ich wünschte, sehr viele Menschen aus Deutschland würden einfach mal die Reise dorthin machen, nicht nur für eine Safari oder wo, was auch immer, sondern einfach sehen, was dort passiert, welche Strukturen wir erschaffen haben, die dazu führen, dass andere Menschen so leben, wie sie leben. Und für uns, wir sagen dann immer, ja, die sind alle korrupt da unten. Ja? Aber diese Korruptionssysteme sind aufrechterhalten, weil sie dafür sorgen, dass wir sie immer weiter ausbeuten können. Es sind bestimmte Eliten künstlich an der Macht gehalten. Und jedes Mal, wenn dort Widerstand aufkommt, wird dieser Widerstand beseitigt. Ja? Also das ist das, wo es hingeht. Es geht um eine Art also Erschaffung einer Weltsimulation, eines KI-Gottes, der uns all das gibt, was uns Religion nicht mehr gibt. Ja. Wir machen ja diesen direkten Vergleich zwischen dem Gott des Monotheismus zum Beispiel, ja, und diesem KI-Gott. Und da werden die Eigenschaften aufgezählt in einem Kapitel. Das Kapitel heißt KI-Gotteswahn. Und die Kernthese ist eigentlich, dass nichts anderes passiert als vor Jahrhunderten und Jahrtausenden passiert ist. Da gab es eine Elite, die hat einen Gott erschaffen, ja, um andere Menschen zu kontrollieren. Die Kirche hat es auch gemacht, ja, mit irgendwelchen Wundern und mit irgendwelchen sozusagen Orakeln oder was auch immer, ja, und hat dafür gesorgt, dass die Menschen glauben, da spricht irgendetwas souverän, autonom, aber am Ende wird es gesteuert von den Eliten und sagt all das, was sie hören wollen und wie sie die Menschen lenken wollen. Ja, und das passiert hier auch. Es wird uns suggeriert, diese KI, die da erschaffen wird, sei unkontrollierbar für den Menschen ab einem gewissen Punkt, wenn die Singularität erreicht ist. Aber das ist einfach ein Verkaufspitch. Ja, es wird uns Angst gemacht vor der KI, damit wir aus Angst wieder zur KI gehen, weil wir verwirrt sind. Ja, also ich gebe das Beispiel von Deepfakes, ja, die in vielen Teilen der Welt gerade für Unruhen sorgen. Es gibt die Gen Z-Proteste in Afrika, in Asien und so weiter. Und da sorgen Fake-Bilder und Fake-Videos dafür, dass die Menschen angestachelt auf die Straße gehen und alles zerstören, abfackeln. Und was ist das, was wir machen als Reaktion darauf, wenn wir verwirrt sind und nicht wissen, was die Wahrheit ist? Wir fragen inzwischen alle KI, ob wir Grok fragen oder ChatGPT. Wir fragen alle umso mehr die KI, was ist die Wahrheit? Is this real Grok? Ja, auf Twitter oder auf X. Und das ist das, wohin das sozusagen langsam geführt wird, dass wir die KI als die Instanz in unser Leben annehmen, die bessere Entscheidung fällt, die der bessere Mensch ist. Ja, weil der Mensch, der hat so viele Fehler und Schwächen, man muss ihn effizient machen. Wir brauchen KI-Richter, wir brauchen KI-Bewerbungsverfahren. Das geht vom Kleinsten ins Größte. Es gibt KI-Ministerien. Ja. Und ja.
Das ist ja dann auch dasselbe Weltbild, also ungefähr gleiche Idee, was die Erfinder haben sozusagen, die ja auch sagen, wir müssen überwunden werden, weil wir nicht vollständig sind, weil wir nicht perfekt sind. Und das überträgt sich dann auf den Nutzer, der jetzt auch sucht nach Orientierung, nach Input, nach der Wahrheit. Und Sie haben ja auf Facebook angesprochen, was ich immer wieder beeindruckend finde, die Leute machen es aber doch dann alle freiwillig. Also auch wenn, ich kann nur von mir sprechen, ich weiß auch gewisse Nachteile dieser Technik oder der Technologie.
Ja.
Und jetzt ist es ja im Westen
sozusagen, ja, so Soft Power, also wie schaffe ich, dass Leute das Verhalten an den Tag legen, was ich möchte, ohne dass ich ihnen sozusagen die Knarre vor den Kopf halte. Das finde ich immer wieder das Beeindruckende dabei, dass es geschafft wird, dass es die Menschen alle selber freiwillig einloggen und ihre Daten lassen. Gibt es da einen magischen Trick dazu, wie es sozusagen diese KI-Leute und Technik-Leute es immer wieder schaffen, dass die Leute freiwillig das alles tun?
Ja. Als diese Technologieplattformen erschaffen oder besonders soziale Netzwerke, hat man sich zusammengetan mit, also das Product Engineering Team hat sich zusammengesetzt mit Leuten, die sich mit Glücksspiel auskennen, die sich mit Biochemie auskennen, mit Psychologie auskennen. Ja, und das ist, worüber sie uns beherrschen. Erstmal dieses Gefühl, etwas zu verpassen, wenn wir nicht mitmachen. Das zweite ist, es gibt ja eine gewisse Ödnis im Alltag, wenn man einfach nur da sitzt und nicht weiß, was man tun soll oder den schwierigeren Weg gehen will und Bücher lesen und so weiter. Oder mit Familie sein, ist auch anstrengend. Ja? Und da ist dann ein leichter Ausweg, sich in jedem Moment ablenken zu können und dann mit all den Hormonen gefüttert zu werden, die es braucht, um in Anführungszeichen glücklich zu sein. Und das ist das, worüber sie uns kontrollieren oder süchtig machen. Ja? Uns werden Gewohnheiten eingepflanzt und wir sind nicht mehr in der Lage, da rauszukommen, und die nächste Generation wächst einfach mit Elternteilen auf, die ständig auf diesen Bildschirm schauen, mehr als sie in das Gesicht ihrer Kinder schauen, weil sie dort anscheinend mehr Glück haben, als Glück rausziehen können, als aus ihrem Kind. Und was das Kind daraus lernt, ist, wenn es das sieht, es gibt etwas viel Wichtigeres als alles andere. Ja. Und wenn man das als Kind schon so sieht, wie soll man sich dann anders entwickeln? Also es gibt keine Alternative dazu. Und jeder erzählt dir, das ist alternativlos. Das ist einfach so. Wir müssen mit der Technologie gehen. Wir müssen den Fortschritt umarmen. Wenn wir das nicht tun, dann verpassen wir etwas. Und das reicht schon aus bei sehr, sehr vielen Menschen. Ja.
Aber trotzdem ist ja sozusagen die Interaktion mit KI keine Interaktion mit einer menschlichen, also mit einem Mensch, der da ist. Und ich habe ja auch im Vorgespräch gesagt, so, ich habe mich 20 Jahre mit indigenen Kulturen beschäftigt, mindestens. Also, und da ging es immer darum, ich habe extra auf dem Weg hier nochmal ein Buch gelesen gehabt, wo es darum ging, ja, das Jäger- und Sammlerleben war dadurch geprägt zu wissen, wo ist mein Ende und was kann ich eben nicht und was kann ich, und damit zufrieden zu sein. Ja? Und hier haben wir jetzt so ein Narrativ der absoluten, also Unzufriedenheit mit dem, was ist, um noch irgendwas anderes zu bekommen.
Ja.
Und was ich mich dann auch gefragt habe, ja, sozusagen die Zweitwahl KI anstatt Familie, ja, oder lieber das und das. Ja. Schlussendlich würde ich aber, wahrscheinlich bin ich zu hoffnungsvoll, immer vermuten, dass es sich trotzdem irgendwie schal anfühlt und die Leute umswitchen und merken, es ist es nicht. Aber vielleicht ist es auch zu hoffnungsvoll von mir?
Ich glaube schon, dass es eine Rückbesinnung geben wird. Aber, wie wir es mit jeder Technologie hatten, es gibt einen Teil, der kritisch ist, ein anderer Teil, der sagt, ja, wir müssen mit der Zeit gehen. Und dann irgendwann entsteht ein gewisser Widerstand gegen die negativen Effekte. Aber das Problem hier ist, wir reden nicht von einer Technologie. Es ist kein Werkzeug mehr. Es ist kein Werkzeug, kein Hilfsmittel, was wir verwenden, um uns das Leben leichter zu machen, sondern es geht eben dahin, dass wir ersetzt werden. Und das Menschliche als weniger wert sozusagen erachtet wird, für weniger wert. Und wir haben eine Sache gemacht jetzt bei unserem Buch, als die Leute das Buch bestellt haben auf unserer Seite, haben wir das ganz Banales gemacht. Wir haben ein Post-it genommen und darauf ein Danke geschrieben. Und ich habe das so ein bisschen am Anfang, dachte ich so, ja, was bringt das? Wir haben Nachrichten bekommen von Leuten, die sich gefreut haben darüber, dass jemand einfach mit der Hand, der Hand draufgeschrieben hat, danke.
Ja.
Das so wirklich da berührende Nachrichten habe ich bekommen.
Ja.
Gesagt haben, was das für die bedeutet hat, als sie das Paket geöffnet haben und dieses Danke gelesen haben.
Ja.
Es gibt irgendetwas in Menschen, und da bin ich dann auch bei dieser hoffnungsvollen Seite von dir, dass also diese Verbindung zu einem anderen Menschen kann niemals ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Mhm. Wir können es versuchen zu simulieren, und wahrscheinlich wird es irgendwann humanoide Roboter geben, die dem Menschen sehr, sehr nahe kommen. Und umso mehr werden wir das Echte wertschätzen. Ja, ob das jetzt zum Beispiel, Sie haben das auch gesehen sicherlich, dass es sehr viele Menschen gerade gibt, die feiern KI-Songs.
Ja. Nee.
Nicht mitbekommen?
Nee.
Also man kann einfach seinen Lieblingssong, keine Ahnung, von irgendeinem großen Musiker, Michael Jackson, Beat It nehmen und sagen, mach mir daraus eine Soul-Version aus 1960. Und dann kriegst du einfach eine aalglatte, perfekte Version. Und klar ist das vielleicht am Anfang eine Spielerei und es ist ganz toll, aber es merken schon sehr, sehr viele Menschen, dass dieses Aalglatte auf Dauer den Menschen nicht glücklich macht, sondern er will Ecken und Kanten, er will auch ein bisschen Reibung und er will auch das Imperfekte. Mhm. Ja. Und da komme ich zurück zu dem Film Matrix, wo dann Agent Smith zu Neo sagt, dass es eine Version, nee, zu Morpheus sagt, es gab eine Version der Matrix, die perfekt war.
Mhm.
Ja, kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Ja, wo es kein Leid gab, aber die Menschen wollten das nicht. Und ich glaube, der Mensch will nicht nur Glück und Glücksmomente sammeln, sondern er will das Echte.
Mhm.
Er will auch die Situation haben, dass er etwas nicht hat und dann sich dazu durchkämpft, dass er es hat. Ja. Mhm. Und ich habe die Hoffnung, dass die Menschen irgendwann aufwachen werden, aber ich hoffe, es wird nicht zu spät sein.
Mhm.
Ja, weil, wie gesagt, wenn wir uns einmal abhängig machen von all diesen Werkzeugen oder von diesen Programmen, dann wird es sehr, sehr schwer werden, das rückabzuwickeln.
Mhm.
Ja. Weil das schafft neue Realitäten, neue Gesetze und so weiter und ein neues System.
Mhm.
Ja.
Was nicht so ganz hoffnungsvoll ist, es war eine der berührendsten Passagen im Buch, war der, sozusagen, da wird beschrieben, dass sich ein Jugendlicher an die KI wendet, erst wegen Hausaufgaben und dann teilt er ihm auch mit, wie es ihm geht. Ich glaube, es war sogar zu Corona-Lockdown-Zeiten, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Und schlussendlich kommt es zu einem doch sehr unfassbaren Ende. Können Sie mal beschreiben, was da passiert ist?
Also ich kenne die Details nicht, weil das nicht mein Kapitel ist.
Ja.
Aber es geht um den jungen Adam, richtig?
Ja, ja.
Ja. Also, was dort, also ich kenne jetzt leider nicht die komplette Geschichte, habe ich nicht im Kopf.
Ja.
Aber dass die Nutzung von künstlicher Intelligenz, auch von diesen Sprachmodellen, sorgt für Warnzustände.
Mhm.
Das fängt damit an, dass, also wir alle, nicht wir alle, ja, viele Menschen, die auch in meinem Umfeld, die ich erlebe, stellen der KI immer mehr Fragen und intimere Fragen.
Mm.
Lebensentscheidungen. Es werden davon abhängig gemacht, teilweise. Weil man selber es verlernt hat, eine Entscheidung zu fällen oder nach Wahrheit zu suchen, zum Beispiel. Und ich glaube, was wir auch dadurch lernen, ist, dass es nicht nur um Fakten geht.
Mm.
Wahrheit sind nicht nur Fakten, sondern es ist ein Zusammenspiel von Bauchgefühl, Instinkt, Intuition und so weiter und so fort. Ab wann sagen wir denn, dass etwas Fakt ist oder Wahrheit? Also ich will gar nicht in diese philosophischen Diskussion rein. Was ich sagen will ist, wenn wir uns abhängig machen von dieser Maschine, die zu uns spricht und unsere Fragen beantworten soll, dann werden wir also kognitiv geschwächt. Mhm. Wir sind nicht mehr in der Lage, unser Gehirn sozusagen verkümmert. Da gibt es viele, viele Studien zu inzwischen, die das belegen. Und es wird immer dann auch zu dieser Frage führen, kann eine KI, die nicht in der Lage ist, den Menschen jemals zu erfassen, weil sie eben kein Mensch ist, kann sie jemals moralisches Urteilsvermögen entwickeln? Ja, sollten wir das auslagern? Und da warnen wir vor und sagen, dass das eben dann zu so etwas führt wie diesen Selbstmord des Jungen, der Schritt für Schritt sozusagen ja seine Existenz auflösen möchte und dann verschwindet, weil er glaubt, dass die KI ihn besser versteht als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wie können wir glauben, dass der Mensch, der nicht mal die Grundfragen der Existenz gelöst hat, sozusagen erwarten kann von einer Maschine, die alle Informationen der Welt, sogar wenn sie alle Informationen der Welt sammelt, dass sie diese Frage beantworten kann. Ist der Mensch nur eine Art Computer? Ist er nur eine Maschine? Sind das nur Algorithmen und ein paar elektrische Impulse? Mhm. Oder ist der Mensch mehr? Und ich glaube, dann geht es eben darum, was für ein Menschenbild haben wir? Mhm. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sich darüber nicht mehr im Klaren sind, weil sie in einer entfremdeten Welt leben und keine Verbindung zu Natur und ja, zu Traditionen und altem Wissen haben, so entkoppelt sind von ihrer eigenen Geschichte und von ihrer eigenen Entwicklung, dass sie glauben, dass der Mensch vielleicht auch nur eine Maschine oder ein Computer ist. Mhm. Und das ist eigentlich der Kern dessen. Ja.
Und es spricht für mich auch wo eine tiefe Einsamkeit. Also wenn ich mich niemanden zuwenden kann, jetzt mal egal ob der Adam, wo mich das wirklich tief berührt hat,
ja.
In dem Buch wird ja beschrieben, erstens Hausaufgaben, damit es nochmal die Zuschauer verstehen, ja und depressiv und was soll ich tun und welches Seil könnte man denn nutzen, wenn ich das jetzt, also es geht so Stück für Stück für Stück und niemand interveniert oder sagt, hey, okay, du brauchst Hilfe, wende dich an jemanden. Und jetzt mal als Bild nur gesprochen, ist es ja, für mich höre ich daraus eine tiefe Vereinsamung.
Ja.
Von Menschen, die irgendwo sind und die brauchen jetzt eine Rückmeldung, die brauchen ein Feedback, die sind mit Lebensfragen beschäftigt, wie jeder Mensch, der halt ja. Mensch ist. Aber es gibt niemanden, an den sie sich wenden können oder wollen, ist wahrscheinlich dann auch schon ein Symptom unserer modernen Welt. Und ja. Die KI kommt jetzt als Zweitwahl sozusagen, als bestmögliches Hilfetool ran. Ist schon verlockend, das zu benutzen.
Und es ist doch interessant, wir gehen ja auch auf die Ursprünge des Silicon Valley ein. Die Grundidee von dem Personal Computer, der ja entstanden ist durch militärische Forschung und so weiter, war ja die Menschen zusammenzuführen. Mhm. Die 68er, die Hippies hatten die Idee davon, ja einen neuen Menschen zu erschaffen, Bewusstsein zu entwickeln. Und ein Teil dieser 68er ist dann in Silicon Valley und hat die ersten Computer aufgebaut. Und diese ersten Computer sollten dazu dienen, dass wir eine internationale Vernetzung von Menschen haben, die einander kennenlernen und dadurch sich weniger hassen.
Mhm.
Und daraus sind dann soziale Netzwerke entstanden, die uns suggeriert haben, es ginge um Kommunikation. Keiner wird mehr einsam sein, ja. Alle werden miteinander reden, aber der Effekt dessen war ja, dass wir immer mehr vereinsamen.
Mhm.
Ja, dass wir zu viel kommunizieren, oberflächlich, mhm. und zu wenig intensive zwischenmenschliche Beziehungen haben. Und jetzt führt es dazu, dass man uns wieder sagt, auch dieses Problem können wir lösen. Also man erschafft Probleme, ja. Und dann bietet man die Lösung. Und die Lösung soll jetzt sein, dass man eine KI-Freundin haben kann.
Ja.
Also das wird gerade extrem gepusht im Netz mit Werbung. Zunächst geht es darum, eine Partnerin zu haben, die rein digital existiert und dann langfristig auch humanoide Roboter zu haben. Oder und da gibt es eben diese zwei Wege dieser Tech-Visionäre. Also ein Mark Zuckerberg und ein Peter Thiel gehen eher davon aus, dass wir als Menschen uns auflösen müssen in dieser künstlichen Intelligenz. Das mhm. heißt, es muss eine neue Lebensform erschaffen werden, also durch schrittweise technische Erweiterung, die dann aber dazu führt, dass wir zu einem neuen Menschen werden, dass der Mensch nur eine Art Geburtshelfer für diese neue Existenz ist. Mhm. Und dann gibt es eine andere Seite, Elon Musk gehört dazu, der sagt, I'm pro-human. Aber bei ihm heißt das, dass wir uns hacken und dass wir uns anschließen an dieses Superbrain, damit wir in der Lage sind, in dieser abgegradeten Version mitzuhalten mit dieser neuen Existenz. Und das sind diese zwei Wege, aber sie führen eigentlich zum selben. Und da kommt Neuralink ins Spiel. Ne? Das hatten Sie ja angesprochen. Neuralink arbeitet gerade unter dem Vorwand von, ja, wir wollen natürlich wie immer Krankheiten beseitigen und wir wollen, ich habe gerade erst ein Interview von Musk gesehen, wo er sagt, was wir eigentlich machen, ist wie das, was Jesus gemacht hat. Wir machen die Blinden wieder sehend, ja. Und diejenigen, die gelähmt sind, können wieder kommunizieren und am Leben teilnehmen. Und wir heilen die Menschen. Aber am Ende, und das ist eben die große Frage, die sich auch dabei stellt, auch im Fall von Adam, wenn man KI eine Frage stellt, auf welchen Prämissen antwortet sie? Was sind die Gewichtungen? Und es muss eine Gewichtung geben. Sonst kommt man zu, also es muss eine Priorisierung geben. Sonst kommt man zu keiner Antwort. Und wer ist es, der diese Priorisierung, Gewichtung, diese Regeln vorgibt? Und das wissen Leute sogar nicht, also sie behaupten das zumindest, die an dieser Technologie mitarbeiten. Da gibt es ein Interview von Tucker Carlson mit Sam Altman von ChatGPT, OpenAI, wo genau das gefragt wird. Also Millionen, Milliarden von Menschen werden bald die intimsten Fragen stellen, moralische Fragen stellen. Und worauf basierend antwortet die KI eigentlich? Und da gibt es irgendwie so ein Gremium, das diese Regeln festlegt, aber wer sitzt in diesem Gremium? Und was sind das für Menschen und welche Moralvorstellung haben sie? Ja, wenn das, also man könnte zumindest sagen, ja, okay, das sind, das ist ein Gremium von 1000 Menschen und die sind ganz unterschiedlich eingestellt, könnte man immer noch sagen. Aber es ist völlig intransparent. Es ist eine Blackbox. Und das, was wir auch aufzeigen in der Entwicklung ist, es sind auch immer, also es war von Anfang an eine Blackbox und sie wird auch immer eine Blackbox bleiben, weil diejenigen, die diese Technologien vorantreiben, mit einer gewissen Vision vorangehen, die ihren Ursprung bei der CIA, bei DARPA und bei anderen Geheimdiensten hat.
Und nennen sich dann trotzdem Open AI, obwohl niemand reingucken kann, weil es eben nicht offen ist.
Ja. Also wenn man ganz ehrlich ist, müsste man ja sagen, okay, das ist, also die KI oder die technologischen Fortschritte gehören uns Menschen, der Menschheit, Open Source. Jeder darf einsehen, jeder kann den Code sehen, jeder kann, völlige Transparenz. Da könnte man darüber sprechen, ob das vielleicht doch eine gute Technologie ist. Ja.
Und sind Sie in dem Fall jetzt, wenn Sie zum Beispiel von diesen KI-Freundinnen, also sehen Sie da die Notwendigkeit von Regulierung? Müsste jetzt der Staat eingreifen und sagen, ey, stopp, nee, nicht jede Entwicklung ist in Ordnung? Oder wie stehen Sie dazu?
OpenAI stellt bald ein neues Tool vor. Und dieses Tool ist, dass man so wie bei Veo oder bei anderen KI-Generierungsmodulen von Videos zum Beispiel, dass man Pornografie erschaffen kann. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was das auch auslösen würde. Ja, ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse auch alter Völker war es, nicht alle Fantasien und Vorstellungen, die man hat, sollte man auch real werden lassen. Ja, also es gibt, psychologisch könnten wir darüber reden, wie negativ der Effekt dessen wäre. Aber ich glaube, je mehr Tools, je mehr Möglichkeiten wir haben auf diesem Spielfeld, desto mehr wird es auch zeigen, in welchem geistigen Zustand wir sind, als Menschheit, als Gesellschaft, wie auch immer. Ich bin der Meinung, dass man nicht beim System ansetzen sollte, um den Menschen zu verändern, sondern an einer anderen Stelle. Und das ist das Bewusstsein des Menschen. Wenn man tatsächlich langfristig Verbesserung der Gesellschaft will, dann ist das keine Sache der Politik. Und klar können Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass der Mensch sich besser entfalten kann. Aber ich glaube, das ist eine andere Abteilung. Was wird den Menschen dazu bringen, sich selbst zu kontrollieren, sich selbst zu zähmen, seine Energien und Triebe in kontrollierte Bahnen zu lenken. Ja, das geht nicht durch Verbote.
Ich habe mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe, weil für mich ist immer interessant, was bewirkt eine Information auf das Verhalten einer Person? Weil es gibt ein Informationsüberangebot, ich kann über alles wahnsinnig informiert sein. Und da gibt es auch ein altes gutes Sprichwort, das Wissen steckt im Tun. Also wenn ich Wissen, was ich habe, wenn es nicht in Taten landet, kann man in Frage stellen, ob ich etwas weiß, sozusagen, ja, oder was das bedeutet. Und ich habe mich gefragt, wenn Sie auch im Zuge der Recherche des Buches, wie gehen Sie in Ihrem Alltag, also was Sie davon natürlich mitteilen wollen und nicht, was hat es Ihnen bewirkt? Sie wissen jetzt sozusagen mehr über das, wo es hingehen soll, die Bestrebungen, die Hintergedanken. Ich fand es sehr, sehr relevant zu verstehen, in welchem Geiste, welcher Geist dahinter wohnt, weil die Plattformen alle so schön aussehen.
Ja.
Aber was macht's mit Ihrem als Mensch, der lebt und trotzdem Entscheidungen trifft, das Wissen um KI, was hat's verändert?
Es ist immer einfacher für eine Generation, die eine Zeit kannte ohne diese Technologie. Das heißt, für Sie, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber wird es etwas einfacher sein als für die nächste Generation.
Ja.
Mein Fokus, der sich verändert hat durch die Recherche, ist, wie spreche ich mit meinen Kindern darüber? Und es hat sehr viel verändert in der Erziehung. Ich habe sehr kleine Kinder, aber ich kann mit ihnen schon Gespräche darüber führen und sie merken auch, sie finden es auch komisch, dass es etwas gibt, womit man sprechen kann, das nicht wirklich existiert. Mhm. Das ist sozusagen kein Mensch ist, sondern etwas, das programmiert ist. Wenn Sie mal Videos sehen, die besonders skurril oder verrückt erscheinen, dann ist deren erste Frage, ist das echt?
Mhm.
Also, und darüber, das ist, nutze ich einfach, um mit Ihnen darüber zu sprechen. Was ist denn der Unterschied zwischen Mensch und dieser Technologie?
Mhm.
Und dass man, also was ich in den letzten Monaten jetzt nach der Veröffentlichung auch hinbekommen habe, ist, dass meine Kinder mehr Wertschätzung dafür haben, das alles auch mal abzustellen, ja, in die Natur zu gehen und sozusagen, also sie wissen, dass das existiert, ja, dass es auch mal helfen kann, ja, aber das ist nicht alles. Und darüber spreche ich viel mehr. Das ist vielleicht eine Sache, die sich verändert hat. Und ich habe das Gefühl, dass gerade da so ein Bewusstsein entsteht dafür, dass man den Menschen und den Prozess auch mehr wertschätzt, hin zu einer Erkenntnis.
Mhm.
Und nicht nur sagt, also es gibt ja dieses sogenannte Vibe-Coding, das ich auch im Buch erwähnt habe, was an Genesis erinnert, in der Bibel, ja, es werde Licht und dann wird Licht. Man kann einfach sich in einer Website, die heißt Bolt oder Base44 oder was auch immer, sich hinsetzen. Man kann kein Stück programmieren, aber man kann einfach sagen, ich brauche jetzt eine Website, die soll so und so aussehen.
Mhm.
Und dann entsteht die Website. Das ist natürlich ein großer Vorteil für viele Unternehmer, die ein kleines Team haben. Ich verstehe das.
Mhm.
Aber was bedeutet das langfristig? Also wird es überhaupt noch Menschen geben, die irgendetwas davon verstehen, was wir da erschaffen? Und das ist etwas, was ich meinen Kindern sage. Sie müssen sich so unabhängig wie möglich aufstellen, dass sie die Funktionsweise von Dingen verstehen und dass sie bestimmtes Wissen nicht verloren gehen lassen.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, deshalb haben wir überlebt als Menschheit überhaupt über Jahrtausende, dass es tradiertes Wissen gab.
Mhm.
Ja, und das stirbt aus.
Mhm.
Ja.
Ich habe, glaube ich, von Ihnen irgendwo gelesen, dass das haben Sie so zitiert, ich gebe ja selten Empfehlungen oder Ratschläge, aber einen gebe ich, hab Kinder.
Ja.
Jetzt haben Sie auch von Ihren Kindern schon gesprochen. Also auch als Vater gesprochen, auch als Vater gefragt. Macht's Ihnen Angst, also die KI-Entwicklung und digital, Smartphone, oder wenn Sie jetzt sagen, Sie sprechen mit Ihren Kindern darüber, sprechen Sie es mit, ja, mit Wohlwollen und trotzdem Zuversicht, oder ist da auch Angst dabei?
Nee, ich mache denen keine Angst.
Nee.
Die sind auch noch viel zu jung dafür.
Aber Sie könnten selber Angst haben und den Kindern trotzdem keine Angst machen. Ich frage mich nur, ob Sie Sorgen haben, wenn
Sie
das sehen.
Ich habe keine Angst. Das hat damit zu tun, dass ich glaube, also ich versuche, ein Mensch zu sein, der nicht entkoppelt ist von Historie.
Mhm.
Und ich glaube, dass jede Generation seine Herausforderungen hat und jede Generation dachte, soll ich in diese Welt Kinder setzen?
Mhm.
Also ich ich kann mir nicht vorstellen, ich rede mit Leuten, die älter sind, sagen, ja, wir hatten auch diese Gedanken. Mhm. Ja, es gab den und den Krieg und es gab die und die Gefahr und so weiter. Ich glaube, dass es ohne Kinder, es hört sich wie ein Klischee an, keine Hoffnung gibt, keine Erneuerung gibt. Aber das, wie sie uns verändern und was wir ihnen mitgeben können, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für eine menschliche Erfahrung einfach. Also, dass ich die Welt mit ihnen gemeinsam neu denke auch, ja, neu draufschaue auf die Welt. Das hat bei mir sehr, sehr viel verändert und mir auch eine ganz andere Ausrichtung gegeben, auch bei meiner Aufklärungsarbeit. Worum geht es eigentlich? Also was ich ihnen nicht mitgeben möchte, ist, dass sie Technologie ablehnen. Mhm. Ja, weil die Technologie ist nicht das Problem, sondern die Ausrichtung oder die Motivation oder wofür sie benutzt wird oder ausgenutzt wird. Aber ihnen dennoch zu sagen, und das habe ich aus Mexiko dann mitgenommen, ja, das ist ja auch nur ein Beispiel, ich habe auch in anderen Orten, wo ich das mitbekommen habe, dass es auch eine andere Form von Fortschritt gibt, ja, der nicht besser oder schlechter ist. Mhm. Ja, und den Weg, den wir jetzt gerade gehen, der wird uns verkauft als linearer Fortschritt und es gibt keinen anderen Weg. Aber ist es, um ein Beispiel zu nennen, ist ein besserer Fortschritt, wenn man Mikrofon und Lautsprecher braucht oder wenn man bei den Pyramiden von Teotihuacan steht und einfach ganz normal spricht und 100 Meter weiter hört das jemand ohne Lautsprecher zu haben. Mhm. Ja, einfach nur durch den Grad der Stufen und Schall, den man studiert hat, war man in der Lage, Stimme zu amplifizieren. Also was ist dann besser? Mhm. Und da müssen wir uns einfach von unserem Hochmut lösen und vielmehr uns auseinandersetzen mit unserer Vergangenheit. Das ist auch etwas, was ich meinen Kindern versuche mitzugeben. Ja. Mhm.
Ja. Das passt sehr zu, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, David Grebers Buch Anfänge, der genau mit diesem linearen Entwicklungssystem aufräumt und sagt, ja, also Kulturen haben was ausprobiert, dann fanden sie es vielleicht doof, dann haben sie es wieder weggeworfen, dann haben sie mal ein halbes Jahr König und Monarchie gespielt und gemerkt, nee, wir brauchen jetzt den König nicht mehr und haben was anderes getan. Und diese vermeintliche lineare Entwicklung gab es so nicht. Das ist eine, sozusagen, stimmt so nicht.
Ja. Ja, also so hält sich so etwas wie Silicon Valley am Leben. Mhm. Ja, also das sind diejenigen, die unsere Zukunft gestalten und sie sollen die Autorität behalten. Und damit sie das tun, müssen wir das Gefühl haben, es gibt keinen anderen Weg. Mhm. Wir müssen jetzt genau diesen Weg gehen. Mhm. Ja. Mhm. Und der bringt ihnen am Ende Kapital und Macht und Kontrolle.
Mhm. Ich würde Sie gerne zum Schluss noch eine offene Frage stellen. Gibt's so zum Thema KI, Gott, aber auch Gegenbewegung im Sinne von Verwurzelung noch was, auch was vielleicht im Buch stand, noch was zu sagen, was wir jetzt gerade nicht besprochen haben oder nur gestriffen haben, was Sie denken, ah, das wäre schon gut, wenn der Zuschauer, die Zuschauerin das nochmal gehört hätte?
Wir sind auf einige wichtige Aspekte eingegangen, aber vielleicht was noch fehlt ist, ich war im Computer History Museum in Mountain View, also bei Silicon Valley. Und dort sieht man 2000 Jahre Geschichte von also Computertechnologie. Und was man dort sieht, wenn man versucht, die Muster dort zu erkennen, was war eigentlich der Antrieb für Fortschritt? Und da gibt es dann unterschiedliche Impulse, wie Neugier und Experimentierfreude, und aber auch Angst und Lust und auch Dominanzstreben. Mhm. Und dennoch gibt es etwas, wo ich sagen würde, ab der Industrialisierung verändert sich der Mensch vollständig. Er löst sich von jeglicher Heiligkeit, eine größere Ordnung. Mhm. Er löst sich von also nicht nur der religiösen Autorität, sondern auch von jetzt fehlt mir das Wort gerade, von Monarchie, also das heißt, dass es etwas wie Macht gibt, was legitimiert wird und so weiter. Mhm. Und was da parallel passiert, man sieht da eine Art Bruch in dieser Entwicklung, wo sich Menschen immer mehr entfernen von der Natur, von Gott, von einer höheren Ordnung und dann anfangen, ja, aus diesem Vakuum heraus dann einen Gott zu erschaffen.
Mhm, weil er ihnen fehlt.
Weil er ihnen fehlt. Mhm. Und eigentlich ist die Kernthese, dass der Mensch nicht anders kann, als religiös zu sein. Mhm. Es sind immer Ersatzreligionen, die wir erschaffen. Mhm. Also die gesamte Silicon Valley Atmosphäre, wenn man mit Leuten dort spricht, es ist so, als gäbe es diesen neuen Vatikan. Ja, mhm. Es gäbe es diese großen Prediger, die sozusagen nur sie entscheiden oder nur sie können ausmalen, wie die Zukunft aussehen wird. Und deswegen sprechen wir auch in dem Zusammenhang von Feudalismus, Techno-Feudalismus, mhm. Wo einfach diese Tech-Lords Daten und verschiedene Algorithmen, Plattformen, wie auch immer, besitzen. Und wir sind sozusagen Kunden und Konsumenten und Nutzer dieser Plattformen. Und dadurch herrschen sie über uns. Mhm. Und ich würde sagen, dass vielleicht ist es etwas zu religiös, was ich sage. Das hört sich religiös an, aber ich glaube, dass jede kulturelle Regung, die der Mensch ausführt, ein Ausdruck dafür ist, dass er nach Gott sucht oder Gott werden möchte. Mhm. Das ist sozusagen, wenn ich das zusammenfassen würde, ist der Mensch kann nicht anders als religiös zu sein und dann erschafft er Ersatzreligionen und in allem sucht er, man könnte auch sagen, Bewusstseinserweiterung oder er möchte selbst an der Spitze sein, er möchte sich an die Stelle Gottes setzen. Mhm. Und so sprechen diese Leute auch. Wenn man in Interviews ganz genau zuhört, geht es darum, die Natur zu verwerfen. Ja, den Naturzustand des Menschen gibt es gar nicht, mhm. sagen sie. Ja, sagt Peter Thiel in diesem New York Times Interview. Es gibt den Begriff Natur nicht. Und wir müssen das, was wir als Natur angenommen haben, überwinden und etwas Neues erschaffen. Also diesen Bauplan des Menschen neu schreiben. Ja. Und ich glaube, das zeugt eher davon, dass wir am Ende dieses Systems sind. Mhm. Ja, das ist Hybris. Und ich glaube, das ist sehr oft schiefgegangen. Auch in dem Beispiel von Mexiko ging es ja auch darum, dass immer wieder gewarnt wurde, werdet nicht hochmütig und gierig und grausam. Und da befinden wir uns leider ja, mhm. in der Geschichte der Menschheit.
Mhm. Ja. Weiterhin auf der Suche nach Gott ja. oder dem Göttlichen.
Genau. Mhm.
Herr Schulte, dann danke ich Ihnen sehr für diesen Einblick in das Buch und in Ihre Gedanken zur KI und all den Dingen, die wir gestriffen haben.
Vielen, vielen Dank. Mich sehr gefreut.